Before I start, I want to say that there is an English translation. If you need English translation, you can go to the back and there will be hearers, headsets, and you can listen to the translation simultaneously. Das heißt nicht, dass ich jetzt weiter auf Englisch rede zu euch. Also ich bin zwar Holländer und in Holland ist das Erste, was wir dann nebst Holländisch lernen, Englisch, aber weil ich jetzt eine deutsche Frau habe, habe ich jetzt dann auch Deutsch gelernt und ich versuche es immer wieder und ich glaube, die meisten verstehen es und manche sagen sogar, es hört sich so ein bisschen komisch an und deswegen höre ich besser zu. Nun, wenn das der Effekt ist, dann bleibe ich dabei mit einem komischen Akzent. Ich freue mich darüber, jetzt weitermachen zu dürfen. Heute Nachmittag, erstes Thema war ja die Grundlage über New Age. Was sind die Ziele? Wo geht es eigentlich hin? Und wir haben versucht, da deutlich zu machen, was sind eigentlich die Absichten? Denn so viele Sachen sind so ähnlich. Nun singen wir hier zum Beispiel über den Erlöser und wir können uns richtig reingeben und da kommen unsere Gefühle in Schwung. Ist ja auch gut. Aber in ähnlicher Art und Weise haben wir als Esoteriker über die Goddess gesungen, über Shiva und was auch alles. Und wir haben Tränen geweint. Wir dachten, wir sind angekommen. Also wir müssen sehen, dass Emotionalität noch nicht das Ganze ist. Denn das findet auf jeder Ebene, zu jedem Gott, zu jedem Geist statt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden und uns wirklich fragen, wo geht es hin? Die Esoterik ist eine Strömung, ich habe es heute Nachmittag beschrieben, als ein Regenschirmbegriff und in diesem Begriff, da ist sehr, sehr viel drin. Und jetzt wollen wir nicht mehr über die Ziele, sondern vielmehr über die Einflüsse sprechen. Also ich habe jetzt keine Übersetzung, aber meine Frau hilft mir sehr dabei, das auf gut Deutsch zu sprechen. Sie wird am Ende auch ein Zeugnis sagen. Sie war ja Esoterikerin und sie wird uns erzählen, was das für sie damals bedeutet hatte und wie sie dann Christin geworden ist. Nun, wenn wir Esoterik betrachten, ist das vielseitig. Meditation haben wir schon viel gehört. Hier eine Werbung, eine Möbelschau, ein Mann, der schwebt über ein Sofa, er braucht gar keins, aber es ist effektiv. Man wirbt in dieser Art und Weise. Oder auch solche Esoterik-Läden, Harmonie, Oase, da werden vielen Dingen angeboten, Produkte, die Menschen in Harmonie, in Ruhe versetzen, was wohltuend ist. New Age oder neues Zeitalter lässt das Wissen der Gnosis wieder aufleben. Gnosis war ja eine Erkenntnislehre, schon zu Anfang der Zeiten des Neuen Testamentes im griechischen Alter vorhanden war und wo das Neue Testament sich auch häufig mit auseinandersetzt. Kennzeichen des New Age, des neuen Zeitalters, ist auch wohl der Regenbogen. Das signalisiert die Beteiligung am Bau der Regenbogenbrücke. Nun, sieht schön aus, aber manchmal sieht es eben so bunt aus. Sie haben diesen Regenbogen als einer der wichtigsten Zeichen übernommen. Nun ist es so, dass diese Brücke eben von Menschen zum Übermenschen führt oder auch wohl von uns hier, diese Welt, diese Erde hin zu der Welt der Götter, Geister, Engel. Nun, es soll eine Brücke zu etwas anderem, zu etwas Höherem geführt werden. Und diese Brücke ist sehr real. Menschen, die diese Erfahrung, eine Brücke zu etwas anderem machen, spüren das auch. Es gibt ein Internetforum, Lichtkörperprozess. Da geht es auch darum, dass man zu einem Lichtkörper werden kann. Es gibt tatsächlich Leute, die nur von Licht leben, wie eine Pflanze. Nichts zu sich nehmen und das überleben über mehrere Jahre hinweg. Also wir haben mal über den Buddhismus gesagt, ich habe gesagt, dass der Buddha, der historische Buddha hat ja mehrere Jahre gefastet und von einem Reiskorn im Monat gelebt. Und dann kam jemand zu mir, was, der braucht noch ein Reiskorn? Heute sind die schon weiter, sie brauchen nur Licht. Das ist krass, es sterben aber auch Menschen dran. Wir sind in Kontakt, heißt es in diesem Forum, mit hohen Lichtwesen und Engeln, leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben, Elfen, Feen, Zwergen und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Und hier wird angenommen, dass eben die unsichtbaren Wesen einfach weiter sind, mehr erfüllt mit der kosmischen, universellen Kraft. Und somit sollen wir buchstäblich Kontakt mit ihnen aufnehmen, weil wir dann selbst schneller zu unserer Erfüllung kommen. Wir sehen eigentlich diesen Hang zu solchen Wesen schon in der Deko. Solche Zwerglein oder Feen oder Elfchen, überall stehen sie inzwischen. Für die Kinder gibt es die kleine Lilifee, das ist auch ein Riesenboom. Alles ist dann rosa im Zimmer und so weiter. Und da kann man auch zauberhafte Botschaften einander vermitteln. Nun, das zeigt einfach das Interesse für diese Thematik. Oder auch Engel, ein Riesenboom. Da werden wir jetzt noch weiter drauf zu sprechen kommen. Mit Engeln heilen heißt es hier. Heute Nachmittag habe ich zunächst mal einen Vers aus Jesaja 46, Vers 10 zitiert und ich übersetze diesen Vers jetzt frei. Da heißt es, dass Gott vom Anfang her den Ausgang verkündigt. Das heißt, vom Anfang der Welt, damals mit Adam und Eva und wie sie eben aus dem Paradies in diese gefallene Welt kamen, genau diese Geschichte wird am Ende der Endzeit uns mehr prägen, als wir denken. Nun, das mag heute sein. Da haben wir versucht zu sagen, dass das, was die Schlange damals schon sagte zu Eva, heute in ist. Das sind spirituelle Angebote gewesen, wie Reinkarnation, Esoterik, Pantheismus, Relativismus. Aber es gibt ja noch eine andere Sache, die ganz am Anfang geschah. In 1. Mose 6, Abvers 1 ist davon die Rede. Ich möchte mal diese Verse kurz vorlesen. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, das sind gefallene Engel, wie schön die Töchter der Menschen waren. Und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Das heißt, das waren Engelwesen und sie kamen hinunter aus ihrer Sphäre hinaus. Und nun kamen sie auf diese Erde, weil sie einfach sich in den Frauen verliebten. Und dann mit ihnen Kinder gebären. Nun, das war eine ganz, ganz böse Geschichte. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang, so beschreibt es Judas, Judas ist ein Buch im Neuen Testament, hat nur ein Kapitel, das ist dann Vers 6. Diese Engel, die den himmlischen Rang nicht bewahrten, das sind eben die gefallenen Engel, die dann auf Erden kamen, sondern ihre Behausung verließen, hat Gott für das Gericht des großen Tages festgehalten. Das ist eine ganz böse Sache, was damals geschah. Das beschreibt auch 1. Mose 6, Vers 5. Denn da, als das geschah, sah Gott diese Geschichte. Er sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden. Diese große Bosheit wird dann dreifach bestätigt und alles dichten und trachten ihres Herzens. Nur Böse war, immer da. Also hier wird von Gottes Seite diese Entwicklung als böseste Seite der ganzen Geschichte bis dahin beschrieben. Und Gott sprach, ich will vertilgen von der Erde die Menschen, die ich geschaffen habe. Und das Ergebnis war eben den Sintflut. Da ging es hin. Nun Nun wird diesen Sintflut in der alten Zeit so beschrieben als eine der ersten konkreten Strafen der Menschheit, die alle außer Noah und seine Familie umkamen. Und diese Geschichte wird im Neuen Testament aufgegriffen und gesagt, es wird nun auch ein Gericht geben, aber nicht mehr ein Gericht in Wasser, sondern jetzt in Feuer. Es wird diese Erde also in Feuer eines Tages aufgehen. Das ist das Gericht Gottes über diese Welt. Nun, es mag sein, dass Ähnliches also an dieses Gericht in Feuer vorab geht, wie damals bei dem Gericht an Wasser. Nämlich, dass die Engel kommen. Dass es ein Engelboom gibt, ist offensichtlich. Schauen wir mal im Internet. Da gibt es eine Engelkontaktbörse. Das ist, dass da Menschen sich melden, die behaupten, Engel zu sein, oder sie kanalisieren Engel und geben Botschaften von Engeln weiter. Sie beschreiben sich selbst auch wohl mit diesem Zeichen, dass sie ein Angel on Earth sind. Damals, als ich Buddhist war, habe ich als Buddhist mich auch in der New Age-Bewegung hineinbegeben, weil ich merkte, dass ich dadurch den Buddhismus aktuell in westliche Form leben und weitergeben konnte. Und bin dann auch nach England gereist. Damals war das Findhorn-Zentrum gerade angefangen und da hatte man auch ganz zentral Engel. Man betete nämlich auch die Engel der Gemüsearten an und die Gemüsearten sind gewachsen auf sehr unfruchtbarem Boden. Unglaublich. Das heißt, es wirkte. Einer der wichtigsten Dinge auch der Esoterik ist, es wirkt. Es ist effektiv. Nun, da waren dann auch zum Beispiel die sogenannten Angel Cards. Da waren solche kleine Engelchen draufgegeben und da war der Engel der Liebe, der Freude, des Lichtes, der Erwartung, der Begeisterung, der Vergebung und so weiter. Und dann hat man jeden Tag ein Kärtchen gezogen und dann wusste man, welchen Engel man gerade für den Tag brauchte. Und hat dann darauf meditiert oder vielleicht sogar mit den Engeln gesprochen. Nun, das war eben aktuell und das wirkte. Es gibt Engelratgeber, Engelorakel, auch Feeorakel. Dann gibt es hier wieder den Autor, den wir vorher auch schon erwähnt haben, Anselm Grün. Er ist meistgelesene Autor, christlicher Autor hier in der europäischen Welt. Er hat auch ein Büchlein geschrieben, 50 Engel für das Jahr, und sagt, Engel sind Boten einer anderen Wirklichkeit. Das stimmt. Das sagt auch die Bibel. Dann sind Engel spirituelle Geschenke, die die Herzen verwandeln. Es kann etwas in Bewegung geraten und aufblühen im eigenen Leben, wenn wir uns öffnen und auf ihre Stimmen hören. Hier sagt Anselm Grün, wir sollen anfangen zu hören auf die Stimme der Engel. Das stimuliert er. Und genau das sagt die Bibel nicht, wir werden das gleich auch noch sehen. Nicht weit von hier in Haiger hat er im letzten Jahr, am Ende des Jahres, ein Konzertmeditation, Sinfonie der Engel abgehalten. Na, die Kirche, die war natürlich bombenvoll, also da machen die Leute mit. Achte wohl, das findet in der Kirche statt. Hier treffen sich Christen. Und eigentlich ist das hier eine New Age-Veranstaltung. Der Zeitungsbericht hat dann Folgendes von sich gegeben über diese Veranstaltung. Man begreift seine Worte als Segen für sich. Er hebt sich und gibt ihn mit nach vorn gehaltenen Handflächen an Familie und Freunde und Kollegen weiter. Eben diesen Segen der Engel soll man nun weitergeben. Nun, es gab oder gibt jedes Jahr ein Engelkongress hier in Hamburg. Letztes Jahr waren auch wieder vielen zusammen, 3000 Menschen. Sie riefen dann den Engel des aktuellen Tages an. Und das ging dann in ähnlicher Art und Weise, dass man dann auch eben die Kraft und Energie dieser Engel, die meisten, die natürlich da waren, waren Frauen, bekannte Autorin aus Amerika, Doreen Virtue, viele Engelbücher geschrieben, war natürlich als Rednerin vorhanden. Aber hier eine andere Dame, die eben das auch so sagt, wie man diesen Segen der Engel an allen weitergeben solle. Engel in der Esoterik sind geistliche Führer, die Menschen zu ihrer eigenen Göttlichkeit führen sollen. Sie können und wollen verehrt werden. In der Esoterik. Aber jetzt, was sagt die Bibel dann dazu? Da gibt es auch Engel. Zunächst mal sind Engel in der Bibel geschaffene Wesen, und zwar durch Jesus Christus sind sie geworden. Kolosser 1, Vers 16 heißt es, denn in Jesus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also geschaffene Wesen, nicht eigenständige Wesen. Dann heißt es in Hebräer 1, 14, sind sie, nämlich die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, die das Heil erben sollen? Eine wunderbare Aussage. Viele glauben, dass hier steht, dass tatsächlich die, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, Hilfe durch Engel bekommen. Dass man vielleicht sogar einen Schutzengel hat. Aber es wird deutlich gemacht, dass man nie direkt mit so einem Engel Kontakt aufnehmen soll. Wenn, dann soll man Gott bitten oder Jesus. Der möge dann den Engeln einen Auftrag geben, uns eventuell zu helfen, zu schützen. Das ist deswegen so gefährlich, denn es gibt eben Engel, die Gott dienen wollen, aber dann gibt es auch gefallene Engel. Und das ist der Gefahr. Diese gefallenen Engel sind der Erde viel näher. Und wenn wir anfangen, sie anzubeten und direkt mit ihnen Kontakt aufzunehmen, ist die Gefahr groß, dass wir einen Falschen treffen. Denn gottdienstbare Geister wollen nur Gottes Auftrag erfüllen und sollen nicht von Menschen verehrt werden. Deswegen warnt Paulus in Kolosser 2, 18 folgendermaßen und sagt, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, das Ziel also des Glaubens, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Das heißt, durch Verehrung von Engel kann man um das Ziel gebracht werden. Man kommt nicht an bei Gott. Wie grausam muss das sein, wenn die Zeit dann gekommen ist und unsere Augen für all diese Dinge geöffnet werden und wir sehen, oh wei, wir haben uns darauf eingelassen, auf Engelverehrung und haben wunderbare Erfahrungen vielleicht gemacht und sind deswegen nicht am Ziel angekommen. Engelverehrung ist demnach Sünde. Sünde trennt ja von Gott und das bewirkt Engelverehrung. Was geschieht, wenn wir Engel verehren? Nun heißt es, er wird ohne Grund aufgeblasen sein von seiner fleischlichen Gesinnung. Menschen, die Engel anbeten, nochmals gesagt, machen Erfahrungen. Die sind kräftig. Und es ist so, dass man da sehr stolz wird. Und meint durch diese Erfahrungen schon ein Stück weiter zu sein. Nun, ich war damals Buddhist und ich habe nicht direkt Engel angebetet. Ich habe sehr viel meditiert und ich kann mich erinnern, dass ich einmal in tiefer Meditation, in Trance war und den Eindruck hatte, wie wenn ich aus meinem Körper hochgehoben wurde und ich in einer anderen Sphäre war und nahm um mich helle Lichtgestalten wahr. Oh, wie war ich stolz. Ich meinte, jetzt bist du erhoben auf der Ebene der Führerschaft dieser Welt. Das stimmt vielleicht sogar. Aber es hat mich so stolz gemacht, ich war so aufgeblasen wie ein Frosch. Niemand hätte mir damals was sagen sollen, weil ich dachte, jetzt bist du auf dieser Ebene dieser Meister, dieser Engelwesen. Nochmals gesagt, die Warnung aus Sicht der Bibel. Pass auf, es gibt gottdienstbare Geister, aber die gefallenen Engel sind den Menschen näher. Und sie wollen, auch laut der Bibel, sich einmischen. Und diese Geschichte haben wir ja vorher gehört. Das fand ja schon ganz im Anfang der Menschheitsgeschichte statt. Nun wollen wir noch ein bisschen näher auf die Einflüsse der Esoterik eingehen. Ein noch bekannter Autor der New Age-Bewegung, Fridtjof Capra, hat in einem Buch schon vor gut 20 Jahren geschrieben, was wohl die Einflüsse der New Age-Bewegung sein werden oder worauf diese Einflüsse sich ausrichten. Und drei dieser Dinge, die er erwähnt hat, will ich jetzt erläutern. Es ist so, dass solche Autoren, wie Fridtjof Capra, eben die Bewegung begründeten. Und man könnte sagen, fast prophetisch schauten, wie eben sich diese Bewegung oder den Geist des New Age sich entwickeln könne. Er sagte durch drei Dinge. Erstens, dieser Einfluss richtet sich auf das Interesse für Spiritualität und für okkulte paranormale Phänomene. Zweitens, auf die Entfaltung des menschlichen Potenzials. Drittens, auf die Bewegung für ganzheitliche Gesundheit. Das erwähnte er als New Ager. Wir wollen diese drei einzelnen mal betrachten. Zunächst mal die Interesse für Spiritualität und für okkulte paranormale Phänomene ist gigantisch heutzutage. Vorweggenommen müssen wir wissen, dass das Wort Esoterik oder Okkultismus genau das Gleiche meint. Esoterik kommt aus dem Griechischen, Okkultismus aus dem Lateinischen. Es geht bei diesem Wort um einen Sammelbegriff für alle Geheimwissenschaften, die sich mit übersinnlichen, naturwissenschaftlich nicht erklärbaren bzw. noch nicht naturwissenschaftlich erklärten Phänomenen befassen. Es geht also um etwas Verborgenes, was noch nicht aufgedeckt ist. Nun, ich war tibetischer Buddhist und den tibetischen Buddhismus ist sehr okkult, lässt sich auf unsichtbaren Welten konkret ein. Hier zum Beispiel das Staatsorakel des Dalai Lama, ein Mann, der in eine Trance geht, dann anfängt zu schreien und zu spucken und dann weiß man, dass der Geist gekommen ist. Und dann befragt der Dalai Lama ihn nicht nur, was seine religiösen Fragen angeht, sondern gerade auch, was seine politischen Fragen angeht. Sehen wir mal, was der Dalai Lama dazu sagt. Der Dalai Lama schätzt die Lehren der Quantenphysik, aber auch die Sprüche seiner Orakel, deren Wahrheitsgehalt hält er nach 5 Jahrzehnten Erfahrung für empirisch belegt. Nun sehen wir der New Age-Bewegung, das haben wir auch in der ersten Stunde, jetzt heute Nachmittag schon gehört, dass Marilyn Ferguson, eine andere Begründerin dieser Bewegung, in ihr Buch Die sanfte Verschwörung sagte, dass eben das neue Zeitalter bestimmt werden wird von einem neuen Geist. Ich möchte kurz erläutern, wie sie nun beschreibt, dass diesen Geist Wirkung haben wird. Ich habe das mal in so einer Art Schema deutlich gemacht, aber das, was ich jetzt hier sage, ist eigentlich entnommen aus ihr Buch, denn so hat sie, man könnte sagen, prophetisch geschaut, dass die New Age-Bewegung oder den Geist dieser Bewegung Einfluss gewinnen wird. Zunächst mal gibt es eine ganze Menge, und das ist die größte Gruppe, passive Teilnehmer. Diese passive Teilnehmer zum Beispiel an ganzheitliche Hilfe. Zum Beispiel, ich bin krank und höre von jemand, da gibt es etwas, da brauchst du keine Medizin, das hat keine Nebeneffekten, das wird dir helfen, es ist alternativ und es geht vielleicht nur mit Handauflegung oder eine andere alternative Art von Hilfe. Und da lasse ich mich helfen. Ich lasse mich darauf ein und bin darin völlig passiv, ohne zu ahnen, dass ich schon irgendwie Anteil bekomme an ein ganzes System, was schon vorbereitet wurde. Dann kann es sein, dass ich über diese ganzheitliche Hilfe geholfen werde. Und dann werde ich irgendwann auch zu einem aktiven Teilnehmer. Ich sage mir nicht nur, ich lege mich hin und lasse mich massieren oder lasse eine Medizin passiv auf mich einwirken. Nein, ich möchte auch aktiv, vorbeugend, präventiv wirken und mache mit Kursen, die Bewegung angeben, die vielleicht die Energie stimulieren und so weiter. So werde ich schon eine aktive Teilnehmer. Es kann sein, dass ich nun so begeistert bin von der Sache, dass ich anfange, sogar ein Anbieter dieser Methodik zu werden. Diese spirituellen Methoden, die habe ich jetzt erfahren und nun sage ich meiner Nachbarin, mein Nachbar oder ein Gemeindemitglied, denn in Gemeinden boomen solche Dinge. Jetzt sage ich das eben in Klammern, weil Gemeinden haben einen großen Zusammenhang, christlichen Gemeinden. Und wenn einer Erfolg hat bei einem Heiler, dann sagt die alle Freundinnen und allen zusammen und geh mal dahin. Und bald macht die ganze Gemeinde das. So werde ich zu einem passiven Anbieter, ohne zu ahnen, dass ich jetzt eigentlich mit den anderen Spiritualität und Methoden beschäftigt bin. Als aktiver Anbieter werde ich, wenn ich auch anfange, die Dinge buchstäblich anderen weiterzugeben und sage, du, ich habe diese Medizin selbst gebraucht und nun teile ich es aus. Oder vielleicht Ärzte gehören auch zu diesen aktiven Anbietern, ohne dass sie vielleicht ahnen, dass da eine Spiritualität dahinter steckt. Sie wollen ja Menschen helfen. Wir haben ja heute Nachmittag gehört von Reiki. Und da werden Menschen geholfen, durch Handauflegung, ohne zu ahnen, dass ein Geist dahinter steckt und durch diese Handauflegung nicht nur in energieneutraler Art, sondern auch einen Geist weitergegeben wird. Nun, das sind aktive Anbieter, die diesen Dingen anbieten. Es kann sein, dass ich nun auch anfange, mich in der ganzen Spiritualität zu erfreuen und nun über Dinge lese, wie diese Spiritualität wirkt und wie ich damit umgehen soll und werde so schon zu einem passiven Vorantreiber dieser New Age-Bewegung. Aktiv werde ich dann, wenn ich nun wirklich weiß, dass es sich um einen Geist handelt, dass ich mich vielleicht auf diesen Geist einlasse, diesen durch mich wirken lasse und so mein ganzes Leben einsetze, um eine Bewegung in Gang zu setzen, spiritueller Art. Und da gehören vielleicht auch Regi-Meister dritten Grades dazu, die wirklich diese Sachen völlig durchgeben und so nur ein Kanal sind für den Geist, der da wirksam wird. Ja, das gibt es. Ich selber war damals als Buddhist tätig und habe alternative Heilmethoden angewandt und habe da erfahren, wie wenn ich bei meinen Klienten saß, ich habe Atemtherapie angeboten, sie lagen da, ich habe sie atmen lassen und das ging sehr gut. Und dann habe ich zugeschaut und ich sah förmlich, wie irgendwelche Dinge über ihren Körper gingen, wie man könnte sagen, eine Energie in Fluss kam und die Leute bewegten und zuckten. Und nachher haben sie mächtige Visionen beschrieben. Sie waren begeistert, haben mich damals 100 Gulden gegeben für so eine Sitzung. Aber ich war fix und fertig nachher. Ich war Medium gewesen. Und ich habe die Auswirkungen des Geistes gespürt. Den Geist, der damals durch mich wirkte. Das sind reale Dinge, die da wirken. Und so habe ich so viele Menschen auch mit eingezogen und angeregt in diese Bewegung, sich auf diesen Geist einzulassen. Nun, Melle Ferguson beschreibt weiter in ihrem Buch Die sanfte Verschwörung, dass dieser Geist eben wirkt, indem er Erkenntnisse der Wissenschaft und alte wirksame okkulte Methoden zusammenfasst. Also moderne Technik und alte okkulte Methoden. Wie zum Beispiel diesen Mann, das mal untersuchen wollte und jetzt zu einem Medium ging. Diese Frau hat Geister gehört und Stimmen und hat dann das weitergegeben. Sie hat Hellseherei und Wahrsagerei betrieben. Und nun hat dieser Mann einfach mal ihr Gehirnaktivität gemessen und festgestellt, dass ihr Gehirnkapazität oder Frequenz in Trance vielmehr sich an der rechten Seite ihres Gehirns befindet, als an der linken Seite. Das ist die Seite, wo man intuitiver, gefühlsmäßiger tätig ist. Wissenschaft, Spiritualität, hier bei den Zahnärztinnen hier in der Nähe, eine Zeitung hier von der Nähe, heißt es, diese Zahnärztin, fast scheint sie sich selbst zu hypnotisieren, sie ist bei der Arbeit eine alte Methode, Hypnose und moderne Technik. Oder bei dem Dalai Lama, der wurde in 2007 schon an der Uni von Münster geehrt, indem er eine Ehrendoktorwürde bekam, und das war im Fachbereich der Chemie. Können wir sagen, hat der Dalai Lama Chemie studiert? Überhaupt nicht. Man würde sagen, Hauptsache die Chemie stimmt. Das ist, was da gelaufen ist. Ja, die Professoren wollten es gut meinen und sagten, der Dalai Lama ist einer, der für Wissenschaft ist, und das finden wir gut, aber diese Professoren haben ganz im Sinne des Geistes der New Age-Bewegung gewirkt. Zweiter Punkt, wodurch die New Age-Bewegung in diese Gesellschaft hineinwirkt, ist durch die Entfaltung des menschlichen Potenzials oder auch die eigene Göttlichkeit. Da geht es darum. Es geht nicht darum, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken und zu leben, sondern vielmehr darum, dass man glaubt, man sei selbst göttlich, und das soll zum Tragen kommen. Heute Nachmittag haben wir schon von dem Bestseller-Autor Anthony Robbins gehört. In das Buch Das Power-Prinzip schreibt er: Schluss mit Fremdbestimmung, Frustration und Unsicherheit. Mit der Freisetzung der verborgenen inneren Kräfte kann jeder lernen, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Er beschreibt es konkret. Da ist etwas, was einen verändert, eine innere Kraft, ein inneres Potenzial, und dann habe ich mein Leben in eigener Hand. Ich bin mein eigener Gott. Dieser Gedanke des inneren Potenzials ist schon uralt beim Buddhismus. Hier sagte ein Lehrmeister buddhistischer Art, das innere Potenzial im Buddhismus ist das letztendliche Potenzial eines jeden fühlenden Wesens. Dieses Wesen kann sein Mensch, Tier, Gott oder Geist. Das hat keinerlei Begrenzungen. Gleichzeitig ist die eigentliche Wesensnatur eines jeden fühlenden Wesens vollkommen. Das ist, was Buddhisten glauben, da ist die sogenannte Buddha-Natur mittendrin. Nun, wir haben gestern Abend zum Thema Meditation und Mystik einiges gehört. Das hier ist ein Bild aus einer christlichen Zeitung. Da heißt es darüber, beten ist mehr. Das ist ein riesen Einfluss der New Age-Bewegung in den Gemeinden. Beten ist mehr, heißt nun, setz dich wie ein Buddha unter einen Baum und meditiere. Und da ist in der Gebetsbewegung so viel los, was es alles jetzt inzwischen gibt. Gebet wird durch Meditation ersetzt. Welche Formen finden wir dann in den Gemeinden inzwischen vor? Das kontemplative Gebet oder auch das Jesusgebet. Das Jesusgebet heißt zum Beispiel, Jesus, erbarme dich meiner, das wiederholt man wie ein Mantra. Und da geht es eigentlich nicht mehr um den Inhalt, denn letztendlich geht es darum, dass man den Inhalt gar nicht mehr wahrnimmt, sondern dass man in einer anderen Bewusstseinsebene kommt, durch dieses Gebet. Das immerwährende Gebet, auch so eine Sache, wo man in einen Mantra-Stil zu so einer Vertiefung des Bewusstseins kommt. Das apophatische Gebet, das ist ein Gebet jenseits von Worten, Gedanken und Bildern. Hier geht man direkt hinein in der, man könnte sagen, fast buddhistische Erleuchtung, Erleuchtungssphäre. Oder auch das hörende Gebet. Es mag sein, dass manche sagen, das ist anders ausgerichtet, aber es geht auch hier darum, dass man glaubt, unmittelbar eins mit Gott sein zu können, dass Gottes Stimme direkt in einem hineinredet, in einer Art und Weise, die auf gleicher Ebene steht, als was wir in der Schrift vorfinden. Oder vielleicht gerade darüber hinausgeht. Weil wenn Gott doch direkt zu mir redet, dann ist es in Ordnung. Dann kann ich meine Bibel an die Seite legen und dann brauche ich die Offenbarungen, die so schwer zu verstehen sind, so glauben es vielen, nicht mehr wirklich zu studieren. Nun, das Ziel im Buddhismus und im Hinduismus konkret, da geht es darum, dass man ja, die Seele oder das innergöttliche Atman, wie es im Hinduismus genannt wird, mit dem kosmischen Brahman verschmilzt. Es geht um eine Vereinigung mit Gott. Auch das kommt in den Gemeinden. Nein, ich möchte es kurz noch zitieren. Also auch bei Rick Warren in seiner Gemeinde, in der Saddleback Church, wurde ein heiliges Yoga angeboten. So war es auf der Internetseite zu sehen. Nehmen Sie teil am heiligen Yoga. Dienstagmorgen von 9 bis 10 Uhr in unserem Gottesdienstraum. Heiliges Yoga ist gemeinschaftsfördernd und bietet die gleichen körperlichen und stärkenden Vorteile wie Yoga. Aber es wird mit Bibel, Gebet und Anbetungsmusik praktiziert. Nun, das nennt man Synkretismus. Zwei Religionen, die man ineinander verschmilzt und durcheinander nutzt. Die beide haben absolut verschiedene Ziele, Hinduismus und Christentum. Die kann man nicht miteinander kombinieren. Es geht um eine ganz andere Ausrichtung. Yoga ist überall. Auch in der Schweiz wurde geworben, da gibt es ja viel Milch, und da gab es schon bei Schwischmilch eben meditierende Kühe. Nun, die Haltungen des Yoga sind nicht immer leicht einzunehmen. Leute, das ist anstrengend, sich so hinzusetzen. Aber es heißt, es wirkt. Ashtanga-Yoga, und schauen wir mal, was hier auch in den Prospekt für Ashtanga-Yoga gesagt wird. Die Ashtanga-Yoga-Serie arbeitet wie ein Kombinationsschloss. Wenn du die richtigen Bewegungen in der richtigen Reihenfolge machst, öffnen sich Geist und Körper automatisch. Erkennen wir, was hier gesagt wird? Hier wird nicht gesagt, du musst erst an Hinduismus glauben, sodass eine hinduistische Wirkung erfolgt. Nein, du musst einfach die Bewegung machen, die Körperhaltung einnehmen, in der richtigen Art und Weise, und dann erfolgt eine automatische Wirkung, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist. Erkennen wir das? Wie die fernöstlichen Religionen nun wirken, da steht nicht wie im Christentum Glaube zentral. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Das heißt, wenn wir als Christen nicht glauben, das heißt einen Vertrauensbezug zu einem Gott, den wir wirklich als wahr erkennen und mit ihm auch kommunizieren, wenn wir diesen Bezug nicht haben, dann macht Christentum keinen Sinn. Deswegen heißt es auch, dass wir zum Glauben kommen, wenn wir anfangen, uns echt darauf einzulassen. Auf Jesus Christus. Aber hier ist das alles nicht nötig. Macht einfach die Übung und es erfolgt eine Wirkung. Ich habe es erfahren, damals habe ich Unterricht gehabt bei einem Schüler von diesem Mann, das ist Iyengar. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt rückenstärkend, aber eher rückenbrechend. Nun, macht man so und so sehen, aber er schafft das noch als alter Mann. Aber ich habe im Internet jemanden gefunden, der das auch geschafft hatte. Und da hieß es russisches Yoga. Natürlich unter Einfluss eines anderen Geistes. Dritter Punkt, wodurch die New Age-Bewegung Einfluss auf die gesamte Gesellschaft gewinnt, ist durch die Bewegung für ganzheitliche Gesundheit. Ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es so viele Angebote. Das ist ein willkürlicher Büchertisch irgendwo in Deutschland, mal so fotografiert. Reiki, Qigong, Tarot, Yoga, Aromatherapie, Hypnotherapie, Ayurveda. Nun, eine ganz bunte Mischung. Und wenn man genau hinschaut, heißt es über diese Büchlein geheime Künste. Es geht um etwas Verborgenes, was man in der Ausübung dieser Methoden nun erfahren kann. Und es geht nicht nur um körperliche Gesundheit, es geht auch um die Gesundung des Geistes oder die Wirkung auf das Bewusstsein. Dieser Lichtkörperprozess-Aufsatz im Internet, das heißt Aufstieg ins Licht, sagt Folgendes: Wir werden zu völlig neuen Menschen, die nur noch heiter und glücklich sind, die in der Freude und in der Liebe leben. Menschen, die vollkommen gesund, die nie mehr krank werden. Menschen des neuen Zeitalters. Man hört ja gut an. Da sagt man sich, da möchte ich mitmachen. Immer gesund, immer gut drauf. Nun geht es um ganzheitliche Gesundheit. Was ist nun mit Ganzheitlichkeit gemeint? Das allgemeine Verständnis von Ganzheitlichkeit ist, dass wir alle nun eine Einheit von Körper, Seele und Geist sind. Und das stimmt. Das lehrt auch die Bibel. Es ist zu einseitig, wenn wir körperlich krank sind und wir lassen uns nur in den Körper schauen. Häufig gibt es auch psychische Ursachen, vielleicht Stress. Unser Immunsystem geht zurück, wenn wir zu sehr und zu lang unter Stress stehen. Das ist völlig klar. Auch ein geistliches Problem, ein Problem mit der Religion kann uns zutiefst erschüttern und auch körperlich krank machen. Aber in der Esoterik geht diese Ganzheitlichkeitsverständnis weiter. Da glaubt man natürlich auch an die Einheit von Körper, Seele und Geist, aber dann darüber hinaus auch um diese Einheit mit dem Kosmos. Und das ist sehr wesentlich. Nun gibt es verschiedene Namen für kosmische spirituelle Kräfte. Ich habe in Klammern darunter, dahinter geschrieben, Geister. Denn es sind einerseits Kräfte, aber sie wirken auch mehr als nur das. Man kann zum Beispiel diese Kräfte Buddha-Kraft, Christus-Kraft oder Lebenskraft nennen oder auch Lebensenergie. Die Indianer nennen diese Kraft Mana, die Hindus Prana. Und dann ganz bekannt bei uns inzwischen eben diese Benennung Ki oder Chi. Nun, das ist eigentlich aus dem Taoismus, aber wird in den ganzen chinesischen, traditionell chinesischen Medizin angeboten. Nun, ob dieser junge Mann jetzt das durch Ki macht, ist egal, aber auf jeden Fall sieht es gut aus und vielen möchten diese Kräfte, die auch zum Beispiel bei den Shaolin-Mönchen ausgeübt werden, erfahren. Da sind nicht mehr nur die Mädchen, sondern auch die Jungs dabei. Kräfte durch Kung Fu und so weiter, wunderbar. Das heißt, für allen gibt es was. Für die einen das Weichere, das Heilende, für die anderen das Härtere. Aber es geht um Qi. Nun, Qi ist eigentlich dargestellt in diesem Symbol des Yin und Yang. Darin ist Yin und Yang, man könnte sagen, diese kosmische Kraft, Qi oder Qi, dargestellt. Wir finden das in all diesen Angeboten, wie Reiki, schon vielfältig angesprochen heute Nachmittag, Tai Chi, Shiatsu, Aikido, Qigong, Feng Shui, Kinesiologie, Akupunktur gehört auch dabei, noch vielen anderen Dingen, die eben das Qi zentral haben. Es ist enorm populär. Gehen wir zum Arzt. Akupunktur gehört ja dabei. Oder er schreibt vielleicht auch irgendwelchen Qigong-Kurs an. Ich habe Pfarrer kennengelernt hier aus der Gegend, die sind in Rente gegangen und nun sind sie Qigong-Lehrer geworden und sie sind begeistert. Es wirkt, sie helfen Menschen. Oder hier auch in einer Werbung in der Schweiz, da heißt es, damit es rund läuft. CHI. Chinesisches Wissen in Schweizer Qualität. Nun, wenn das nicht was ist, das wirkt. Und nun mit dem Prädikat sogar Wirksamkeit Schweizer Qualität. Nun wunderbar. Und vielen merken das, lassen sich darauf ein. In des Gelben Kaisers Klassiker über innere Medizin, Yuanji Nijing, heißt es, das Prinzip von Yin und Yang ist das grundlegende Prinzip des gesamten Universums. Es ist die Ursache und die Quelle von Leben und Tod. Also wenn wir das lesen, dann finden wir doch heraus, dass Qi eigentlich ein Gottesersatz ist, ein Gottesbild. Wenn wir an Gott glauben, dass er alles begründet hat, dann glauben die Chinesen an Qi. Das heißt, hier geht es um viel mehr als um eine neutrale kosmische Kraft. Und das ist eben wichtig, dass wir uns das merken. Und wir haben eben dieses Modell ja schon aufgedeckt und gesagt, wie eben insgesamt die New Age-Bewegung vorgeht. In dieser ganzen Vorgangsweise sind es viele Menschen, die passiv nur eingestiegen sind und keine Ahnung haben von einer spirituellen Wirkung. Aber sich, indem sie schon damit hineingeben, schon Anteil haben, ohne es zu wissen, an diese Entwicklung. Und so ist es auch hier, dass diesen Geist anfängt zu wirken in dem ganzen System und so vielen Menschen beeinflusst. Dahinter könnten gefallene Engel stecken oder auch Kräfte. Kräfte, die bei den Untersten wirken. Irgendwelche geglaubte, neutrale Kräfte, wie bei Akupunktur oder Reiki oder was, Kräfte, die dann auch spürbar sind, oder Mächte. Nun, da könnte es schon etwas Personhafteres geben, aber es stecken auch Geister dahinter und Menschen lassen sich auch auf Geistheilverfahren ein, dann auch Dämonen. So, man könnte sagen, sieht das System der Wirkung dieser ganzen Sache aus. Den einen Geist ist jetzt dabei auszuteilen, links und rechts, überall, wo nur möglich. Und wenn man sich einer Methode beteiligt, ob man es will oder nicht, erfährt man schon ein klein bisschen von der Wirkung dieser Macht. Aber ihr wartet darauf, dass sie vielleicht einzelne Menschen wie Medien gebrauchen kann. Er wartet darauf, dass er wirklich vielleicht mal direkt die ganze Sache durchspülen kann. Durch eine Kraft, wo es dann eindeutig sein wird. Nun, solchen Geschichten haben wir in den letzten Tagen schon gehört von Menschen, die zu Medien geworden sind. Ich möchte kurz eine so eine Person noch vorstellen, um zu zeigen, wie solche Dinge in Gang kommen. Das sind Menschen, die eine Vision bekommen, einen Eindruck. Häufig sind es Menschen, die eine tiefe Krise durchgemacht haben, krank geworden sind und in diese Krankheit offen wurden für die Wirkung eines Geistes. So gibt es einen Mann, genannt Benjamin Cream. Nun, es ist einer von vielen, aber er behauptet schon einiges. Er behauptet nun, dass der zukünftige Christus oder Buddha, genannt Maitreya, man kann ihn Maitreya Christus oder Maitreya Buddha nennen, schon vorhanden sei. Er sei schon häufiger fotografiert worden. Nun, irgendwo. Aber im Grunde ist er derjenige, der in praktisch durchbekommt und da sind mal Fotos von ihm gemacht worden, da sieht man ein Schattenwirken und hinter ihm eben so eine Gestalt. Und so ist das dann auch in einer Zeichnung dargestellt, hinter dem Benjamin Cream, der im blauen Anzug da sitzt, neben ihm eine Übersetzerin, steht eben dieser Maitreya Buddha, brennend im Feuer. Und wir sehen hier das ganz ähnliche Bild, was wir heute Nachmittag auch bei Reiki sahen. Und dann eben diese Brücke, man könnte sagen auch diesen Regenbogen, diesen Kontakt zu dem Volk, die durch ihn von Maitreya übergeht und nun etwas in Bewegung setzt. Es geht um eine Methode genannt Transmissionsmeditation. Diese Art der Meditation hat Benjamin Cream angefangen schon in 1974 in London. Die Energien, die jetzt unsere Erde verändern, direkt aus kosmischen Quellen, deren Schwingen so hoch sein sollen, dass sie für Menschen heruntergeschaltet werden müssen. So wird es buchstäblich gesagt. Die Meister aus der kosmischen Welt leiten die Energie durch die Chakras, das sind die Energiezentrum, in den Menschen, die vorhanden sein sollen. Das ist ein spirituelles System. Es ist nicht bewiesen, dass es überhaupt das gibt, aber es wird so angenommen. Durch dieses Energiezentrum werden diese Energien weitergeleitet in diesen Meditierenden und von dort fließen sie in die Welt. Das sind Dinge, das ist ein Beispiel von, ja, man könnte sagen, so eine Transmission der Energie auf unsere Gesellschaft. Und nun sind wir ganz in Einklang mit dem, was heute Nachmittag über Reiki gesagt wurde. In der Bibel heißt es, Gott ist im Himmel. Zwischen Himmel und Erde gibt es den Geist in der Luft und unter ihm ein Heer des Himmels, gefallene Engel, Dämonen, Mächte, Kräfte. Diese letzteren möchten auf diese Erde wirken, wirksam werden. Es ist die letzte Zeit. In Anfang haben sie dahin geführt, dass die Erde vernichtet wurde durch den Sintflut. Am Ende wird es eben durch Feuer böse ausgehen mit dieser Welt. Den Zugang wird auch wiederum durch das Eindringen gefallener Engel in unsere Welt vorbereitet. Und diese Engel sind gut und böse. Sie sind von allerhand Color. Hier zum Beispiel ein holländischer Maler Escher, und der hat das mal so schematisch dargestellt: Wenn man auf das Schwarze schaut, sieht man Fledermäuse oder Teufel, auf das Helle eben Engel. Und das flächendeckend eben in einem Bild, in einem Kreis. So wird die unsichtbare Welt dargestellt. Das Gute und Böse sind nur zwei Seiten des Ganzen. Das wird auch immer mehr auf den Kopf gestellt in diese Welt. Hier diesem Film Twilight. Nur ein kleines Beispiel. Ein Vampir. Aber so nett. So, ja, in Ordnung. Der will noch nicht mal mit seinem Mädchen ins Bett gehen, bevor sie verheiratet sind. Ein Vamp. Also hier sehen wir etwas Böses, was sich sehr gut verhält. Und so sehen wir es immer mehr, gute Teufelchen und schöne Dämonchen und so weiter. Nun, es geht letztendlich um das Böse in jede Gestalt oder eben in Form dieses Yin-Yang. Denn Yin-Yang will spirituell diese Kraft Qi zum Ausdruck bringen, und es geht in Qi darum, dass die vollkommene, kosmische, universelle, göttliche Kraft besteht in der Harmonie der Gegensätze von Gut und Böse, männlich-weiblich, hell und dunkel. Nun müssen wir da wiederum unterscheiden. Wie ist es bei Gott? Nun, bei Gott ist es folgendermaßen. Das ist eine Offenbarung. Johannes offenbarte, er hatte ja Jesus als das Licht der Welt kennengelernt. Er hat an Jesu Brust gelegen. Und nun diese Offenbarung, 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das heißt, Gott ist nicht die Harmonie der Gegensätze, er ist nur Licht. Es ist gar kein bisschen Finsternis in ihm. Nun, ich freue mich jetzt, dass ich meine Frau jetzt vorstellen darf, dass sie ein bisschen über ihre Geschichte erzählen wird. So spät am Abend ist das vielleicht noch leicht verdauerlich, dass man sich so eine Geschichte nochmal anhören kann. Sie wird auch erzählen, wie sie in der Esoterik war und ja, was das auch für sie bedeutet hat, auch an Konsequenzen mit sich brachte und wie sie eben Christin wurde.
Ja, guten Abend. Wir haben in diesen Tagen oder anderthalb Tagen schon ganz viel gehört und immer wieder gehört, dass Menschen, die in der Esoterik sind, meistens gar nicht gemerkt haben, dass sie da reingekommen sind. Dass sie das vielleicht sogar gar nicht gewollt hätten, wenn sie das Ergebnis wüssten. Und so kann man sagen, war das auch bei mir. Ich war sogar schon ein paar Jahre beschäftigt mit esoterischen Praktiken. Ich meditierte schon täglich, machte Atemübungen, achtete auf meine Ernährung, machte reinigende Übungen und so weiter. Also zahlreiche Dinge machte ich. Und wenn mich jemand gefragt hat, was ist denn deine Religion, dann habe ich immer gesagt, ich bin Christin. Ich dachte immer, ich sei Christin, weil ich ja konfirmiert war. Ich war ja getauft, ich war noch in der Kirche und ich glaubte auch, irgendwo gibt es da einen Gott. Aber ich machte keine Erfahrung mit diesem Gott. Meine Eltern hatten mich so ein bisschen christlich erzogen. Sie haben immer gesagt, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, solange bis du konfirmiert bist, so lange gehst du zur Kirche und dann kannst du machen, was du willst. Und so habe ich es auch getan. Ich hatte aber immer eine Sehnsucht in mir und ich wollte irgendwie immer zu diesem Gott. Am Abend, wenn meine Eltern uns ins Bett gebracht hatten, uns Kinder, dann bin ich wieder aufgestanden, habe mich auf die Fensterbank gesetzt und dann habe ich in den Sternenhimmel geschaut und immer gedacht, da muss es etwas geben. Aber, wie gesagt, ich machte keine Erfahrung. Es schien mir alles so tot. Meine Mutter kannte viele Bibelverse und die hat sie uns bei jeder Gelegenheit gesagt. Und da ging es immer um, pass auf. Aber sie kannte auch auf der anderen Seite viel Okkultes. Zum Beispiel las sie uns jeden Tag das Horoskop vor. Und wir kriegten eine ganze Menge von abergläubischen Sprüchen zu hören. Es sollte Zeiten geben, wo man die Wäsche nicht waschen durfte und wo es irgendwelche Tiere von da nach da und so weiter. Also ich kenne eine ganze Menge Sprüche und die sind auch ganz, ganz schwer einfach aus dem Kopf zu verbannen. Die hat meine Mutter uns eingegeben. Also ich bin aufgezogen oder erzogen mit zwei Seiten. Einerseits eine gewisse Frömmigkeit und andererseits die Offenheit für Okkultes. Meine Mutter war Routengängerin und sie hatte außerdem telepathische Fähigkeiten. Und sie hat es immer vermittelt als etwas Besonderes. Ja, nachdem ich dann eines Tages ein frustrierendes Erlebnis mit dem Pastor unseres Dorfes gemacht hatte, habe ich gesagt, wenn Gott so ist wie sein Vertreter, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und habe mich abgewandt von diesem Gott. Und habe gedacht, ich mache schon meinen eigenen Weg. Und fing dann später an, ein bisschen Yoga zu machen. Ich wollte nur etwas bessere Lebensqualität. Und während ich so da auf dem Boden manchmal lag, in Entspannung, dann bekamen wir Sprüche zu hören. Und da schien auch das Wort Gott drin vorzukommen. Oder es kam drin vor. Und ich dachte dann, wenn Gott auch da im Hinduismus genannt wird, dann ist es wahrscheinlich so, dass es egal ist, welcher Gott das ist. Es gibt eben diesen einen Gott in allen Religionen. In diesem Kurs lernte ich dann Menschen kennen, die mich dann fragten, ob ich schon mal mich mit Astrologie befasst hatte. Oder ob ich schon mal Tarotkarten gelegt habe. Ich ging dann auch zu einem Kurs in der Volkshochschule und da war es ein Selbsterfahrungskurs unter der Leitung eines Psychotherapeuten. Und als ich von da wieder nach Hause kam, war ich fix und fest. Denn man hatte mir gezeigt, dass meine Kindheit doch längst nicht so schön gewesen sei, wie ich das immer geglaubt habe. Ich musste in Einzeltherapie gehen. Und weil ich dann natürlich sah, oh, bei anderen Menschen ist das auch so, die denken, sie sind glücklich, aber in Wirklichkeit haben sie enorme Probleme. Deswegen machte ich dann auch eine Ausbildung. Und wir können ja vielleicht auch daran erkennen, an dieses System, an dieses Dreieck, wie es langsam immer weitergeht. Einfach von dem Empfangen wollen am Anfang, dann eine eigene Ausbildung, und dann wird man eben irgendwann zum Vorantreiber. Vorantreiber sollten wir dadurch sein, dass wir zusammenkamen zu einer bestimmten Uhrzeit. Das wurde uns gesagt bei einer Meditationsgruppe. Wir sollten uns alle zu einer bestimmten Uhrzeit hinsetzen und meditieren. Und zwar auf die Heilung der Welt. Wir konnten ihr Licht zusenden oder wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir positive, heilende Gedanken und heilende Energie der Erde zusenden. Denn natürlich sahen wir alle, wie zerstört diese Erde war. Und es hieß, wenn das alle Menschen zu einer bestimmten Uhrzeit machen, dann wird diese Erde geheilt. Und dann wird ein Paradies da. Nun, auch das machte ich. Ich kam immer tiefer hinein. Ich weiß heute gar nicht mehr, wie viele Kurse und was für Ausbildungen ich eigentlich alles gemacht habe, weil es war so viel, es hörte gar nicht auf. Immer dachte ich, oh, jetzt habe ich's. Und dann hat mir jemand wieder etwas Neues angeboten und dann war das wieder viel interessanter. Und dann machte ich das wieder. Das kostete auch enorm viel Geld. Aber das war egal, man brauchte das für seine innere Reinigung. Wir mussten darauf achten, dass wir uns nicht mit schmutzigen Energien versorgen. Das bedeutete manchmal, dass man nicht irgendwo mit ganz vielen Menschen zusammenkommen konnte. Weil da waren die meisten noch auf einer niedrigeren Bewusstseinsebene und die hatten noch nicht so viel Energie, so viel göttliche Energie wie ich. Und dann bekam ich diese schmutzige Energie und verunreinigte mich dadurch, so meinte ich. Und ich musste nach Hause gehen dann und nicht nur unter die Dusche, sondern auch etwas tun, damit auch ich so äußerlich und innerlich gereinigt wurde. Es gab ganz, ganz viele Dinge, die ich tun musste. Und ich habe sie gern getan, weil ich immer dachte, ja, ich komme ja weiter. Nach einiger Zeit stellten sich bei mir allerdings Ängste heraus. Ich hatte plötzlich sehr viel mit Ängsten zu tun. Nachts wurde ich häufig wach durch Albträume. Und ich sah in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten. Nun, das beängstigte mich natürlich sehr und ich ging natürlich zu meinem Therapeuten. Weil da muss man immer hingehen, wenn es auch psychische Blockaden sind, die müssen alle aufgehoben werden. Und das war eine Blockade, diese Angst. Der Therapeut sagte, es kann sein, das sind deine dunklen Anteile in dir. Denn jeder hat ja dunkle und helle Anteile in sich. Und diese dunklen Anteile, die siehst du in einer Art Vision. Das half mir nicht richtig. Ein anderer sagte, ja, es gibt die unsichtbare Welt. Und es kann auch sein, dass die dich bedroht. Aber das kommt, weil du noch nicht so weit bist. Du bist noch nicht hoch genug aufgestiegen. Wenn du das wärst, dann hättest du die Macht über diese Welt. Ich wurde auf der einen Seite immer sensibler, hellfühlig, hellsichtig. Ich sah bei Menschen, was geschehen war oder was geschehen würde. Wenn ich irgendwo hinkam in einen Raum, dann spürte ich sofort, was da los war. Ich konnte mich bei Menschen auf einen Stuhl setzen. Das habe ich dann später in meiner therapeutischen Ausbildung wahrgenommen. Wenn ich nicht mehr weiterkam in meiner Ausbildung mit den Klienten, dann habe ich gesagt, weißt du was, wir tauschen mal den Platz. Dann habe ich mich auf seinen oder ihren Stuhl gesetzt und dann kamen alle Informationen, die ich brauchte, um weiterzuarbeiten. Auf der einen Seite immer hellfühliger, auf der anderen Seite immer egoistischer. Ich wurde immer härter. Aber es ging immer um das Prinzip der Liebe. Das war das Allerwichtigste, die Liebe, die göttliche Liebe. Aber wo findet man die göttliche Liebe, wenn man keinen Gott hat, der sie eingibt? Wir sollten sie ja in uns finden. Und da merkte ich, da finde ich sie nicht. Dann fing ich an zu suchen bei anderen Menschen, in Beziehungen. Und zerstörte meine Familie dabei. Ich meinte nach einiger Zeit, Bilder aus vorherigen Leben zu sehen. Ich hatte ja gelernt, durch Fantasiereisen, die ich immer machte, in Entspannung Bilder zu empfangen. Und nun auf einmal meinte ich auch, Bilder aus vorherigen Leben zu sehen. Das ging am Ende so weit, dass ich nur irgendwo hingehen musste oder irgendwelchen Personen begegnen konnte und dann kamen Bilder und dann meinte ich das und das habe ich im vorherigen Leben mit diesen Menschen erlebt. Ich meinte dann auch irgendwann aus meinem Körper auszusteigen. Und all diese Dinge machten mir keine Angst, denn man hatte mir gesagt, wenn du das alles hast, dann bist du was Besonderes. Dann bist du schon etwas höher. Auf Christen habe ich so ein bisschen von oben herab geschaut. Denn das waren diejenigen, die wollten noch glauben, was man vor 2000 Jahren geglaubt hat. Heute sind wir doch viel weiter, wurde uns doch gesagt. Heute wissen wir doch, es gibt doch gar nicht diesen persönlichen Schöpfer und Erlöser Gott. Ja, eines Tages, ich hatte meinen Mann kennengelernt. Wir haben zusammen als Psychotherapeuten in Amsterdam gelebt. Dort hatte der Martin ein Zentrum. Da brannte dieses Zentrum aus. Und wir haben es verkauft. Es war auf einem Schiff in Amsterdam. Wir haben es verkauft und uns auf eine Weltreise gemacht. Wir reisten über Indien, Indonesien, dann nach Australien. Und in Australien wollten wir einen Mann besuchen. Den hatten wir schon in Indien kennengelernt. Er lebte im Urwald. Er war Hippie, er war Jude und da fuhr aber kein Bus bis an den Rand des Urwaldes an diesem Tag und dann sind wir per Anhalter gefahren. Und da nahm uns ein Mann mit und er war total fröhlich. Und ich dachte, oder wir beide dachten, na, hier stimmt was nicht mit dem. Wie kann einer so fröhlich sein ohne irgendwelche Gründe? Der hat bestimmt was geraucht. Wir haben gesagt, hast du einen Haschisch geraucht oder so? Nein, sagt er, nein, meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Ach, dachte ich, kann ja auch sein. Warum nicht Jesus? In der Esoterik spricht man ja auch von Jesus. Aber eben nicht von dem Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, sondern von einem Weisheitslehrer, der uns vorangegangen ist, in unserer eigenen Christusschaft sozusagen. Nun, ich kannte die Unterschiede nicht so genau. Und ich dachte, okay, ist alles gut. Alle Wege führen ja vielleicht nach Rom. Ist so in der Esoterik, denkt man das? Er sagte, was macht ihr beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Ja, meint ihr, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja, das wollen wir. Ja, sagte er, ich lade euch ein zum Gottesdienst in meine Kirche. Oh, dachten wir, ob das die echte Alternative ist? Aber wir waren ja im Ausland. Wir wollten Menschen kennenlernen und wir haben gedacht, wir gehen da mal hin. Ich habe ja auch gesagt, ich wäre Christin und ich dachte als Esoterikerin, für einen Buddhisten ist es auch kein Problem, ihr könnt auch euch mal in die Kirche gehen. Also gingen wir dorthin, nur war es keine Kirche, wohin der Mann uns dann brachte, sondern ein Schulgebäude. Und da war ich sehr skeptisch, denn ich dachte, alles, was nicht katholisch oder evangelisch ist, das ist Sekte. Aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er da. Und das war neu für uns. Nach dem Gottesdienst kam dann plötzlich eine Frau zu mir. Die Leute tranken auch Kaffee und Tee miteinander und dazu haben sie uns dann auch eingeladen. Und sie fragte mich, wie ich heißen würde und woher ich käme. Und dritte Frage, darf ich mit dir beten? Ich dachte, oh, beten, das geht mir jetzt aber doch einen Schritt zu weit. Ich mochte aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Ich dachte, ach, der Martin ist Buddhist, der sagt bestimmt Nein, wenn ich den frage. Und dann sage ich auch Nein. Und ich fragte ihn, und zu meiner Überraschung sagte er ja. Und sagte, ich soll das doch machen. Und er käme auch mit. Gut, die Frau ging mit uns raus auf den Balkon, denn es war so unruhig, die Leute liefen da überall herum. Und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da war für mich völlig klar, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte ja die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten. Ich wusste ja genau, wann die da waren. Wenn ich meditierte manchmal und ich hatte meine Kerze an, dann fing plötzlich die Kerze an zu flackern. Es wurde kalt und ich spürte, hier ist was. Ich kannte Medien. Ich wusste genau, wann diese Welt da war. Und ich wusste aber in diesem Moment, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin erlebt habe. Und ich ahnte, das muss Gott sein. Und ich fing an zu weinen. Und ich sah, ich habe ein Leben geführt, das Gott nicht von mir gewollt hätte. Und als ich so weinte, da sagte die Frau zu mir, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich hätte Nein sagen können. Aber ich war ja auf der Suche und ich wusste immer, ich bin noch nicht am Ziel. Und in diesem Moment ahnte ich, ich muss Ja sagen zu Jesus. Und auch wenn ich damals noch gar nichts wusste, auch nicht über die Konsequenzen, was das für mich bedeuten würde, wenn ich Ja sage zu Jesus, habe ich es gesagt. Und ich habe ihn eingeladen und ihn gebeten, in mein Leben zu kommen. Und er kam in mein Leben. Ich wurde in dem Moment, als ich das gesagt habe, von Frieden und Liebe erfüllt. Menschen hatten mich bis dahin oft gefragt, weil sie gesehen haben, wie viel ich suchte, was suchst du? Und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht, aber es hat mit Liebe zu tun. Es hat mit absoluter hingegebener Liebe zu tun. Und in diesem Moment erfüllte Gott mich mit einer enormen Liebe, die war übermenschlich. Und ich wusste, ich bin am Ziel. Ja, was ist da jetzt geschehen? Vielleicht nur noch mal ganz kurz. Wir haben im Laufe dieser Vorträge dieses Schema schon gezeigt. Das ist das biblische Schema. Der Mensch auf der Erde, dann diesen Bereich der Luft, wo es Kräfte, Mächte und Geister gibt und Dämonen und Gott im Himmel. Aber wir können uns als Menschen nicht hocharbeiten zu diesem Gott. Aber das genau wird uns gelehrt in der Esoterik. Du kannst dich hocharbeiten und sogar selber göttlich werden. Die Bibel sagt, geht nicht. Warum geht das nicht? Wir haben das gehört. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wer von uns kann das sagen, dass in ihm oder in ihr keine Finsternis ist? Niemand. Und deshalb kann Gott sich nicht mit uns verbinden, weil hier Finsternis ist und wir Finsternis sind. Aber Gott wollte diese Verbindung immer von Anfang an. Und er hat gesagt, ihr könnt nicht zu mir kommen, von euch aus, ihr könnt euch nicht hocharbeiten. Aber, wisst ihr was, ich komme zu euch. Ich werde Mensch. Und ich zeige euch hier auf der Erde, wer Gott ist. Und indem ich Menschen heile, Tote auferwecke, Dämonen austreibe. Und was Jesus schon zu Lebzeiten getan hat, Sünden vergeben. Und das war gerade das Allerschlimmste. Denn die Pharisäer wussten genau, Sünde ist Trennung von Gott. Und wenn einer Sünde diese Trennung aufheben kann, dann ist es nur Gott. Und darum wussten sie, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagt er damit, dass er Gott ist. Und das haben sie als Gotteslästerung gesehen. Er musste ans Kreuz. Und er hat es gewusst von Anfang an. Und er wusste, das ist der einzige Weg. Schauen wir uns alle anderen Religionen an. Wir hören so oft, warum muss so ein Opfer gebracht werden? Warum muss einer für uns sterben? Ich konnte das auch nie verstehen. Aber schauen wir uns die anderen Religionen an. Dann sehen wir, überall werden Opfer gebracht. Bis hin zu Menschenopfern. Nur dieser Gott in der Bibel, der hat gesagt, ihr braucht keine Opfer mehr zu bringen. Ich bringe es, hat er gesagt. Und jeder, der das glaubt, der hat Zugang zu Gott, dem Vater. Ja, ich durfte das erleben und ich bin dankbar, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, und Gott hat mich im Laufe der Zeit immer mehr befreit von all diesen Dingen. Manche Dinge waren sofort weg. Und manche Dinge haben sehr lange gebraucht. Besonders die, die so fest in meinem Kopf saßen, wie der Glaube an Reinkarnation zum Beispiel. Und ich hatte ja die Bilder gesehen und diese Geschichten erlebt und das schien doch alles wahr zu sein. Aber Gott hat mich gereinigt, Schritt für Schritt. Und ich bin dankbar.
Ja, wunderbar, so hat sich Gott durch Jesus uns offenbart. Es war eine Offenbarung. Wir hatten ihn nicht gesucht, ich schon gar nicht. Ich war Buddhist und suchte gar nicht nach einem Gott. Ich habe daneben gestanden damals und ich wusste, alles, was hier geschieht, ist die Wahrheit, die Wahrheit. Und so habe ich auch an dem gleichen Tag diesen Jesus aufgenommen gehabt. Nur weil er sich uns zeigte, er sich uns offenbarte. Und weil es uns deutlich wurde, durch diese Offenbarung, es gibt einen riesen Unterschied. Nun ist natürlich die Frage, wie geht es dann danach weiter? Elke hat schon gesagt, sie wurde frei. Und das hat doch einiges auf sich. Ich habe heute Nachmittag auch ein bisschen davon erzählt. Es gibt noch viele Reibungen. Es muss vieles noch losgelassen werden. Darum macht Paulus auch klar in den Brief an den Korinthern, dass gerade Christen auch aufpassen müssen und unterscheiden müssen. Das heißt, sie sind durch diese Offenbarung Gottes in Jesus Christus zu ihm gekommen und haben erkannt, wo es darum geht, aber stehen noch immer als Bürger dieser Welt in der Gefahr, durch den Geist dieser Welt wieder eingenommen zu werden. Nun sagt Paulus zu diesen Christen, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt. Und übersetzt eben da das Wort Kosmos. Wir haben nicht den kosmischen Geist empfangen. Da müssen wir drauf aufpassen. Wir sind in diesem Geist geboren, wir alle. Aber als Christen sind wir nun aus diesem Geist heraus befreit worden. Wir sind nun in einem anderen Bereich, nämlich in dem Bereich des Geistes Gottes. Wir haben aber den Geist aus Gott empfangen, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Nun, das ist eine Aufforderung den Christen gegenüber. Und das mussten wir immer wieder durchbuchstabieren. Es gibt in dieser Welt viele Angebote. Auch Angebote, die hilfreich sind, die Heilung geben und so weiter. Wir haben viel von diesen Dingen nun auch geredet. Aber was uns vielleicht hindert und blockiert, ist gerade der Geist dahinter. Da sollen wir uns von fern halten und davon frei werden. Und wenn wir vielleicht unwissend uns auf diesen Geist wieder eingelassen haben durch den vielen Dingen, den Geist dieser Welt, den gefallenen Engeln, den Geistern, den Dämonen, den Kräften, den Mächten, das ist eine Realität. Die Wirkung ist immer stärker vorhanden. Und wenn wir es getan haben, dürfen wir zu ihm kommen und dürfen wir beten. Als Elke gerade diese Geschichte erzählte, ist mir da eingefallen, als Jesus in Gethsemane stand. Er wusste, in diesem Garten, er muss diesen Weg antreten. Haben wir uns mal gefragt, warum Jesus dreimal seinen Vater fragte, kann doch diesen Kelch an mir vorübergehen? Muss ich dann diesen schrecklichen Tod ersterben? Warum, fragt er dreimal, am Anfang seines Dienstes spricht Gott aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Gott scheint zu schweigen. Können wir uns vorstellen, warum? Macht es ihm dann Spaß, seinen Sohn so sterben zu lassen? Er, den himmlischen Vater, sieht seinen Sohn flehen, Vater, und bleibt stille, bis der Sohn selber erkennt, der Vater muss bei diesem Willen bleiben. Und das ist um unseren Willen. Preiset dem Herrn Jesus. Nun, über diese Sache, über diese Tatsache, wurden wir in die Gelegenheit gestellt, die Verbindung mit Gott, den Vater, in Anspruch zu nehmen. Diese Verbindung ist jetzt zugänglich. Ich möchte bitten, dass wir miteinander aufstehen und dass wir ein Gebet sprechen. Vater, du siehst uns hier allen. Ich danke dir so sehr, dass du durchgehalten hast, dass du deinen Sohn dreimal flehen sahst, könne doch diese Kelch vorübergehen. Und das hast du unseretwillen getan. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich auch darum, dass wenn hier heute Abend Menschen auch sind, die konkret deine Stimme nun hören, dass du zu ihnen sprichst. Aber noch mehr darum, dass wir auch erkennen, dass wenn wir uns auf Geistern, Mächten, Kräften, gefallenen Engeln eingelassen haben, ohne es zu wissen, auf Methodik, wo wir vielleicht dadurch gebunden wurden, ohne es zu ahnen, dann wollen wir es auch miteinander dir sagen, wollen es bekennen. Wir bitten dich, vergib uns. Danke, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist. Und ich bitte dich darum, dass du uns allen hilfst und segnest. Und ich bitte dich darum, dass du, wenn du jetzt heute zu jemand konkret sprichst, dass diese Person das auch bekennt und kommt, das anderen sagt und auch dir im Gebet sagt, danke dafür, dass du damals uns zeigtest, dass diesen Schritt zu dir nur ein Gebet entfernt ist. Nun segne du uns allen. In den Namen von dem Herrn Jesus, in deinen Namen, Herr Jesus, bete ich. Amen.